Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Es war der 26. Februar und es war die allererste Leute-Sendung, die wir zum Thema Corona gemacht haben. Damals gab es den Hotspot Wuhan, damals gab es die allerersten Infektionen in Baden-Württemberg und gesprochen haben wir damals mit dem Frankfurter Virologen Martin Stürmer. Martin Stürmer war in dieser Woche wieder bei uns und erzählte, dass er selbst kurz nach unserer ersten Sendung an Corona erkrankte.
Es war ein milder Verlauf. Letztendlich habe ich Glück gehabt. Hat Rückenschmerzen gehabt, also nicht diese typische Symptomatik, wie man es beschreibt, mit Fieber, trockenem Husten, sondern tatsächlich Rückenschmerzen, der sich von der Niere bis zur Körpermitte ausgebreitet hat. Da fängt man mal kurz an zu überlegen, ist die Lunge betroffen, weil das Atmen natürlich schwer fiel. Aber nach einem halben Tag war das vorbei. Was ganz prägend war, ich habe komplett den Geruchs- und Geschmackssinn verloren gehabt für mindestens eine Woche. Und das hat sich nicht zu 100% wieder regeneriert. Also ich habe jetzt weiterhin nicht den gleichen Geruchs- und Geschmackssinn, wie ich vor der Infektion hatte.
Ihre Frau hatte sich auch angesteckt, andere Symptome, aber Geruch und Geschmackssinn bei ihr auch erstmal weg.
Genau, auch bei ihr war Geschmack und Geruch weg. Sie hatte Kreislaufprobleme, ein bisschen Kopfschmerzen, aber auch kein Fieber. Und meine Frau hat ein sehr feines Näschen gehabt und sie sagt auch, also das hat sie in der Qualität nicht mehr.
Wo haben Sie sich angesteckt?
Wir waren Skifahren in Österreich, in Tirol.
Anfang März?
Genau, Anfang März bis Mitte März. Wir waren jetzt nicht in Ischgl und wir haben auch kein Après-Ski gemacht, aber wir waren in Sölden und wir vermuten, dass es über unseren Sohn in der Skischule passiert ist.
Die Symptome Ihres Sohnes wiederum ganz anders und sehr viel kürzer als bei Ihnen?
Der hat einen halben Tag Durchfall gehabt, so ganz aus dem Nichts heraus. Das kennen wir von ihm gar nicht, weil er ist eigentlich da sehr robust. Und das ging so einen halb, dreiviertel Tag. Und der hat auch kein Fieber gehabt und sonst irgendwelche Symptomatik. Da war wieder alles gut. Er war aber auch nie zu Hause positiv getestet worden in den Abstrichen. Also er hat es vermutlich relativ schnell wieder weggedrückt, wenn es denn tatsächlich so gewesen ist.
Sind Sie jetzt immun?
Ich habe Antikörper im Blut, vor 2,5 Wochen das letzte Mal getestet, da waren sie noch da. Was aktuelle Studien ja zeigen, dass man bei relativ symptomarmen Verläufen die verlieren kann, muss ich mal bei mir beobachten. Also ich werde sicherlich in Kürze nochmal gucken, ob sie noch da sind.
Wie ist es bei Ihrer Frau?
Die hat keine Antikörper nachgewiesen jetzt aktuell.
Und das alles, diese Unterschiedlichkeit und diese letztlich diffuse Symptomatik insgesamt führt, Frage auch dazu, dass das auch ein zusätzliches Problem ist für die Entwicklung von Impfstoffen?
Tatsächlich ist dieser Verlust von Antikörpern nach relativ kurzer Zeit, beziehungsweise auch die Berichte, dass manche Menschen überhaupt keine Antikörper gebildet haben, hat natürlich Auswirkungen auf die Idee, dass wir mit einem Impfstoff wieder zur Normalität zurückkommen können. Wenn jetzt tatsächlich viele Menschen innerhalb von 3 Monaten, 6 Monaten Antikörper verlieren, bedeutet das möglicherweise, dass man relativ häufig impfen müsste. Und das ist dann die Frage, ob das überhaupt sich durchsetzen kann. Auf der anderen Seite, die Studiendaten, gerade von dem Impfstoff, der mit am weitesten jetzt ist, dieser Oxford-Impfstoff, sind doch relativ positiv zu bewerten. Eine sehr intensive Immunantwort wurde berichtet bei den bis jetzt getesteten Personen. Und auch der zweite Arm des Immunsystems, die sogenannte T-Zell-Immunität, also Zellen, die im Körper infizierte Zellen vernichten sollen. Auch diese Antwort wird mit dem Impfstoff induziert. Also da kann man doch eigentlich noch relativ optimistisch sein, dass wir da was Vernünftiges bekommen werden.
Corona hat die Welt verändert und rein praktisch gesehen gibt es eigentlich niemanden auf diesem Planeten, der von Covid-19 und den Folgen nicht betroffen ist. Deshalb haben wir nochmal Martin Stürmer eingeladen, einen Virologen aus Frankfurt, mit dem wir Ende Februar die allererste Corona-Sendung gemacht haben. Und wir haben versucht aufzudröseln, wen es warum und wie heftig trifft.
Nach wie vor ist es so, dass es hohe Alter und eben entsprechende Vorerkrankungen ein hohes Risiko darstellen. Gerade auch wenn die Lunge als Vorerkrankung betroffen ist, aber auch so ganz banale Volkserkrankungen wie ein Diabetes oder auch Übergewicht.
Gibt es da eine Erklärung? Weiß man, warum gerade zum Beispiel stark übergewichtige Menschen besonders gefährdet sind?
Ja, es ist wohl so, dass durch das starke Übergewicht eine andere Art der oder eine schnellere Form der Entzündungsreaktion ausgelöst wird und dementsprechend das Immunsystem stärkere Schäden auch anrichten kann, wenn der Körper mit dem Virus infiziert ist.
Warum sind Männer gefährdeter als Frauen?
Auch da gibt es wahrscheinlich eine tatsächlich eine genetische Komponente, dass wir als Männer mit unserem XY-Chromosomensatz im Vergleich zu Frauen mit dem Doppel-X eine andere Genkonstellation haben und da möglicherweise auch die Immunaktivität eine andere ist. Zusätzlich dazu, dass man uns Männern ja nachsagt, dass wir eine etwas, sagen wir mal, gefährlichere Lebensweise haben als die Frauen.
Wie ist es mit den Kindern? Ich habe gelesen, nur 1% aller Corona-Infektionen fallen auf Kinder unter 10 Jahren.
Ja, das mit den Kindern ist ein eigenes Problem. Es ist ja so, dass wir gerade am Anfang der Pandemie uns konzentriert haben auf die Patienten zum Testen, die krank waren, die Symptome hatten. Jetzt ist es so, dass die Kinder ganz oft milde bis asymptomatische Verläufe haben, also am Anfang überhaupt nicht in unser Testraster gefallen sind. Jetzt fängt man ja an, aufgrund der Testkapazitäten, die man zur Verfügung hat, auch viel in Kindergärten und Schulen zu testen. Man kann ganz klar sagen, Kinder sind keine Virenschleudern. Das ist sicherlich, da sind sich alle Studien einig. Aber auch Kinder können sich infizieren und Kinder können das Virus weitergeben. Insofern so Kinder als überhaupt völlig gefahrlos darzustellen, ja, Das halte ich auch für den falschen Weg.
80% aller Corona-Infizierten haben entweder keine oder wenig Symptome. Stimmt das?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir einen sehr hohen Anteil an mild symptomatischen Verläufen bis asymptomatischen haben. Und auch da ist wieder die Beobachtung aus Ischgl sehr, sehr interessant. Man hat ja jetzt im Nachgang die Daten aufgearbeitet, Antikörpertests durchgeführt, Befragungen durchgeführt. Und es ein großer Teil der Menschen, die in Ischgl positiv getestet worden sind, hatten von dieser Infektion überhaupt nichts bemerkt.
15%, Sie würden darunter fallen, 15% aller derer, die Corona gekriegt haben, haben einen schweren Krankheitsverlauf.
Nein, ich würde meinen Verlauf tatsächlich nicht als schwer bezeichnen. Der schwere nicht? Krankheitsverlauf, ja, ich hatte diese Rückenschmerzen, die waren unangenehm.
Geruchssinn, Geschmackssinn weg.
Ja, auch das ist natürlich erstmal so klinisch gesehen jetzt kein schwerer Verlauf. Das ist natürlich für das Individuum, jeder, der mal in ein Brot beißt oder in einen Wein trinkt und den nicht riecht oder dass das leckere Brötchen nicht schmeckt oder den leckeren Fisch, der ja Weiß, wovon ich rede. Das ist aber eher eine subjektive Geschichte. Klinisch gesehen hatte ich einen milden Verlauf, aber tatsächlich reden wir vom schweren Verlauf, wenn ich ins Krankenhaus muss.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Die Zustände in den Schlachtbetrieben, die Probleme der Massentierhaltung und das Elend der Rinder und Schweine. Darum ging es in dieser Woche in der SWR 1 Leute-Sendung mit Nicole Köster und mit Friedrich Müllen. Müllen ist Chef der SOKO Tierschutz, einer privaten Tierschutzorganisation, die Fälle von Tierquälerei dokumentiert und öffentlich macht, mit Bildern und mit Videos, die man ein zweites Mal eher nicht sehen möchte.
Eigentlich wäre der natürliche Ansprechpartner die Behörde, das Kreisveterinäramt, die eben den Betrieb überwachen. Aber das Problem ist, wie zum Beispiel in Tauberbischofsheim, stehen die ja bei den Straftaten ohnehin daneben. Also da stand der amtliche oder Amtsveterinär direkt hinter dem Typen, der Tiere im Gesicht und am After den Elektroschocker da reingehalten hat und den unfassbare Schmerzen teilweise 50, 60 Mal hintereinander auf ein Tier, und die tun nichts. Und damit ist der Ansprechpartner natürlich für uns gestorben und dann können wir nur mit Hilfe der Öffentlichkeit agieren.
Ja, yes, im Fall von Tauberbischofsheim hatte zum Beispiel dann McDonald's Strafanzeige gegen den Betrieb gestellt. Gleichzeitig wurde McDonald's weiterhin beliefert. Wie passt das denn zusammen? Weil auf der einen Seite wird die Öffentlichkeit benutzt, auf der anderen Seite scheint es sehr scheinheilig zu sein.
Also McDonald's hat einen sehr guten PR-Typen, den kann man da nur loben, weil das war eigentlich ein super PR-Gag. Die Schlagzeile war dann: McDonald's zeigt den Schlachthof an. Warum hat McDonald's den Schlachthof erst angezeigt, als wir sozusagen das aufgedeckt haben und nicht schon vorher, weil McDonald's überhaupt nicht groß daran interessiert ist, was in den Schlachtbetrieben passiert. Jetzt ist es sogar so, wir haben versucht, in einen anderen Schlachthof reinzukommen, der für McDonald's arbeitet, und da wollten die eine eidesstattliche Versicherung von unserem Ermittler sozusagen, dass er kein Tierschützer ist. Also wenn das die Schutzmaßnahmen sind, dann glaube ich, dass eher McDonald's daran interessiert ist, Tierschützer auszusperren, als wirklich Tierschutz im Schlachthof zu leben. Das geht ohnehin sowieso nicht. Tierschutz und Schlachthof schließen sich aus.
Aber es gibt natürlich Verpflichtungen, dass Tierärzte Missstände erkennen und abstellen sollen. Warum passiert das so oft nicht?
Naja, das wundert mich, weil eigentlich der Humanmediziner hat den hippokratischen Eid. Was ist beim Tierarzt, der solche Sachen sieht, duldet und teilweise sogar mitwirkt? Wie in Tauberbischofsheim, wo man sieht, eine Kuh läuft auf drei Beinen. Das eine Bein ist gebrochen, das Tier hat Höllenschmerzen. Und der Tierarzt berät die sozusagen noch, wie man die da reintreiben könnte, obwohl man die eigentlich sofort erlösen müsste. Und der Staat blockiert dann noch alles. In Tauberbischofsheim haben wir ja auch die Tierärzte angezeigt. Und die Anzeige wurde gegen alle drei Tierärzte eingestellt mit der Begründung, der Staat kann sich ohnehin nicht gegen Schlachthöfe durchsetzen. Also kann man auch die Tierärzte nicht dafür verantwortlich machen, wenn sie es nicht machen.
Ja, und darauf haben dann Wirtschaftsrechtler reagiert, Wirtschaftsstrafrechtler wie Jens Bülte zum Beispiel aus Mannheim. Und der sagt, ja, die Tierärzte haben aber alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Taten zu ergreifen und im Grunde auch den Betrieb unverzüglich zu schließen.
Genau.
Dennoch passiert es nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, es wäre so einfach. Die Polizei rufen im Zweifelsfall. Sollen die den in Handschellen abführen, wenn man es nicht selber kann? Es passiert nicht aus verschiedenen Gründen. Einerseits Unfähigkeit. Also bei einem Schweinemastbetrieb in Baden-Württemberg war der Typ offensichtlich unfähig. Der hat nicht erkannt, dass daneben noch eine Halle voller schwerst kranker, sterbender Tiere ist. Oder es ist Überforderung. 7 Veterinäre für mehrere Millionen Tiere. Sowas gibt es in Deutschland regelmäßig. Und da kommen ja noch die ganzen Haustiere eigentlich dazu. Oder es ist soziale Korruption. Und das ist das Gefährliche. Die Leute denken immer, auf Facebook schreiben jetzt sicher manche, der Geldkoffer. Nee, der Geldkoffer ist es in der Regel nicht. Es ist so, der Kegelclub, der Lions Club, die Leute kennen sich untereinander, die Kinder gehen gemeinsam auf die Schule. Und deswegen tut der Amtliche oder Amtsveterinär natürlich nichts gegen den größten Betrieb am Ort.
Mein Leben hat sich immer auf der Überholspur abgespielt. Ich wollte immer der Schnellste sein, sagt Prinz Leopold von Bayern, ein Mann, der als Rennfahrer auf mehr als 120 Siege kommt, in Tourenwagen, in Sportwagen, bei Oldtimer-Rennen. Als Prinz Leopold, der zum mehr als 800 Jahre alten Geschlecht der Wittelsbacher gehört, in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um die Autorennen des Jahres 2020.
Formel 1 finde ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine eigene Meinung, ein bisschen langweilig, weil immer der Gleiche gewinnt und die ersten drei immer dieselben sind, macht das Ganze nicht mehr so spannend. Hamilton ist eine Maschine, der macht keine Fehler und daran haben sich schon andere die Zähne ausgebissen. Aber ich schaue das an, den Start, und dann sei mal Spaß habe, dann tue ich einen Rasenmähen und dann gucke ich die letzten 20 Runden an, aber ich schaue es nicht permanent an.
Es gibt ja auch viele Kritiker des Motorsports, die sagen, das soll nachhaltiger werden, ressourcenschonender. Jean Todt hat die Formel E mit Elektromotoren ins Leben gerufen. Ist das für Sie eine Alternative?
Das ist alles gut und schön, dass man in die Zukunft Hybrid und Wasserstoff und Elektroautos fördert. Das finde ich alles in Ordnung. Aber für mich kommt da keine Emotion mehr rüber. Und deswegen finde ich, das wäre nicht mein Fall, ganz ehrlich gesagt.
Was braucht es für Sie für die Emotion, dass es wirklich ein perfektes Rennen wird?
Es braucht für Emotionen zum Beispiel Publikum. Wie zum Beispiel, wie ich damals DTM gefahren bin, die alte DTM, da waren 120.000, 130.000 Zuschauer in Hockenheim auf den Tribünen gesessen, haben uns zugeschrien, Fahnen gewunken und so weiter. Und dann brauchst du Emotionen, auch Autos, die noch tun, was wir wollen. Und nicht die Technik so viel mitmacht und die Geräusche. Also ich meine, wenn man hört so einen BMW M3 E30, den ich fahre, in der BMW Classics, da hört man schon von Weitem, das ist ein BMW. Und das vermisse ich halt bei so Elektroautos. Man hat alles gleich und dann fahren die immer so eine Schleife drüber, dann tun sie wieder aufladen. Ich bin vielleicht dazu altmodisch dazu, um das noch gerne zu mögen. Aber das, was wir damals gab, dann, das ist pure Emotion.
Es gibt ja auch andere Entwicklungen, zum Beispiel Herbert Steiner vom MSC Weingarten. Der fuhr beim 24-Stunden-Rennen im vergangenen Jahr am Nürburgring mit Flüssiggas. Haben Sie das mal ausprobiert?
Nee, leider noch nicht. Also man hat ja ganz tolle Ideen und warum nicht, wenn das dazu beiträgt.
Und die Entwicklung, was ich Ihren Worten entnehme, sagen Sie schon, da geht einiges verloren, was Sie früher noch leben konnten. Woran liegt das vor allen Dingen, dieses höher, schneller, weiter? Was ist das?
Ich glaube, das ist die Umwelt. Das ist die Umwelt, dass man einfach den CO2-Ausstoß minimieren möchte. Ich bin ja auch da ganz dafür, aber man muss ja auch überlegen, es gibt LKWs, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre, und da ist ein Unfall, da stehen rechts im Winter die LKW, die lassen alle ihre Motoren laufen, da ist CO2, dann gibt's die großen Schiffe, die CO2 ausstoßen, dann gibt's die Rinder, die auch CO2, also ich finde schon, dass man ein bisschen daran denken muss, dass es wieder ein bisschen sauberer wird. Jetzt durch die Corona hatten wir plötzlich ganz andere Voraussetzungen. Ich habe gespürt, dass die Luft einfach viel sauberer wieder war, sind keine Flugzeuge geflogen, der Himmel ist viel klarer, viel blauer. Viele dieser Dinge haben sich durch Corona auch verändert.
Aber insofern muss ja vielleicht auch jeder seinen Anteil leisten und es nutzt nichts, wenn es der eine auf den anderen schiebt.
Ja, das stimmt, da haben Sie völlig recht.
SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Er kommt aus Stuttgart, er wächst in einer Künstlerfamilie auf, er wird Theologe und Ostkirchenkundler und er wird mit 25 Jahren Mönch. Der Benediktinerpater Nikodemus Schnabel war in dieser Woche bei uns. Er erzählte, warum er diesen Weg gegangen ist und warum er sich den Namen Nikodemus ausgesucht hat.
Er ist halt einer der Totengräber Jesu. Er ist einer, der halt im Johannes 3, kommt im Johannesevangelium vor, eine wichtige Figur, der eigentlich intellektuell versucht, in Jesus ein Gespräch über den Glauben zu verwickeln, aber eigentlich scheitert. Und das ist, und dann ist ein ganz spannender, und er wird, ist eigentlich der Heilige des Karsamstags. Er kommt zum Glauben nach der Katastrophe des Kreuzes vor der Auferstehung. Und ich finde, er ist ein Heiliger, eine Person, die mir sehr, sehr viel sagt und mit der ich noch lange nicht fertig bin.
Das heißt, Sie sehen sich selbst auch als einen intellektuellen Typ, der durchaus auch mal scheitern darf?
Naja, total. Also ich glaube, das ist, also ich bin, glaube ich, schon auch so ein Kopfmensch. Und ich würde sagen, so die emotionale Ressource, die zuzulassen und auch ja auch zuzugeben, Kopf ist nicht alles und Glaube, ich glaube, wie auch das ganze Leben, wie Liebe, ist keine Kopfsache, sondern da muss das Herz mit, da muss der ganze Mensch mit und ich glaube immer wieder auch scheitern dürfen intellektuell, um emotional auch zu wachsen. Ja, absolut, das ist eine große Baustelle.
Bedeutet Scheitern auch, Zweifel an Gott zuzulassen?
Total. Also ich würde sagen, das ist, das geht ineinander. Also das ist, ich sag mal, wie eine echte, also ich bin ja Gottsucher von der Definition, wie mein Ordensvater Heilig Benedikt das sagt. Suche, Gottsuche ist wie eine Beziehungssuche. Und ich glaube auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung geht es darum, mit dem anderen nie fertig zu werden. Ja. Sondern, und wenn man mit Menschen spricht, die in einer Beziehung leben, ist genau dieses. Es gibt diese Verliebtheit, die Begeistertheit. Es gibt auch die Erfahrung von, wer ist dieser komische Mensch neben mir im Bett? Diese Fremdheit. Und ich glaube, immer wieder sich neu auf den Weg machen, nie in den anderen Menschen eine Schublade stecken, auch Gott nicht eine Schublade stecken, sondern das ist diese Bewegung der Gottsuche, die so ein, wie eine Achterbahnfahrt zwischen Zweifel, Glauben, Vertrauen, Lieben, Geborgenheit, Unverständnis. Ist was ganz, ganz Spannendes.
Sind Sie, was den lieben Gott angeht, noch auf der Suche oder haben Sie ihn gefunden?
Total, total. Ich bin nicht wie in einem Labyrinth, wo ich sage, wo ist denn liebe Gott? So Art Topf schlagen, jetzt habe ich ihn. Nee, das ist nicht mit Gottsuche gemeint. Natürlich gibt es ein Grundergriffensein von ihm, wie bei einer Beziehung, wie einer Verliebtheit. Man hat sich ja verliebt. Aber dann fängt ja diese Beziehung an. Und da muss ich sagen, ich bin noch ganz am Anfang, stärker zu verstehen, zu erkennen, zu fühlen, was Gott wirklich will von mir. Das ist so spannend, da bin ich noch ganz auf dem Weg.
Erkennen Sie auch Momente, wo Sie möglicherweise in einer gewissen Schockstarre sich fragen, ob es diesen Gott überhaupt gibt?
Das sind ganz radikale Zweifel. Die tauchen auch mal auf, vielleicht ganz kurz, in Sekundenschnelle, aber sie sind nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich hatte jetzt monatelang solche totale Dunkelheitphasen. Aber ich kenne natürlich schon auch die Fragen, was ist, wenn das alles überhaupt nicht wahr ist, dann ist mein ganzes Leben hochskurril, ist mein ganzes Leben absurd, was ich tue. Das ist wie in einer echten Beziehung, wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dieses kaputt machen, ich sag mal, das Rezept, eine Beziehung gegen die Wand zu fahren, ist, den anderen eine Schublade zu stecken. Ich kenne dich, ich weiß dich, du überrascht mich nicht mehr. Oder auf dem Weg zu bleiben, wirklich immer wieder neu zu ringen und vielleicht auch Phasen zu haben, wo man überhaupt nichts versteht.
Ein guter Grund zu feiern, das ist der Titel einer Reihe, die viermal im Jahr im ZDF läuft. Protagonist ist der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel, ein Mann, der in seinem Leben ganz unterschiedliche Dinge gemacht hat. Promotion in Theologie, Klosterleitung in Jerusalem, Politikberatung im Auswärtigen Amt und eben jetzt auch Fernsehen.
Ich wurde 2018 gefragt, ob ich nicht Lust habe auf dieses Abenteuer. Und ich muss sagen, es macht unglaublich Freude. Es ist eine ganz tolle Sendung, die eben auch zum sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt läuft. 17:45, also vor am Programm.
An kirchlichen Feiertagen?
Genau, an denen. Also es läuft viermal im Jahr. 6. Januar, Dreikönig, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt. Die nächste Sendung, 15. August und am 1. November, Allerheiligen. Die Sendung lebt davon, dass ich tatsächlich ja wissen will, was bewegt die Menschen und dass ich verstehen will, was die Menschen umtreibt. Und dann, ja, oft gibt es dann auch Bezüge, wo ich sage, ja, das beschäftigt mich als Mönch eigentlich auch.
Sie waren beispielsweise auch in einer Pflegeeinrichtung, ich glaube in Würzburg.
Genau, richtig.
Was haben Sie da gesehen, erfahren, erlebt, gelernt?
Naja, da war zum Beispiel, das war die Sendung jetzt zum 6. Januar, kann man in der Mediathek, ZDF auch nachgucken, alle Sendungen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, diese Altenpflege, den Menschen, wenn Gott Mensch wurde, Jesus Christus, dann bedeutet Menschsein nicht eben, dass er Model wurde und schön und reich und sexy alles, sondern Menschsein gehört eben auch dazu, Verfall, Alter, Krankheit. Ja, und eben auch anpacken, wirklich dieses Körperliche und nicht eben dieses Schöne Körperliche, sondern eben auch vielleicht dieses Herausfordern. Deswegen war ich tatsächlich in der Altenpflege und die alten Menschen haben tatsächlich auch eingewilligt im Vorfeld, das fand ich sehr, sehr stark, die gesagt haben, ja, ich möchte tatsächlich da voll dabei sein und ich durfte auch eine Dame wirklich waschen, die dachte, das ist voll, die war sehr klar bei Kopf, die sagt, nein, machen Sie das gern mal. Und das war für mich schon sehr berührend, dieses Zulassen der alten Leute, die ja Hilfe brauchen, dass so ein fremder Mensch in sie quasi in ihre Privatsphäre eindringt. Ja. Und umgekehrt natürlich auch dieses Dienen und auch zu spüren, das ist jetzt einfach kein Job, sondern das ist von einem Mensch zu Mensch Begegnung, die geht sehr tief. Und das war eine Sendung, gerade wenn Sie die ansprechen, die hat mich noch tagelang beschäftigt. Das ging mir sehr tief und sehr nah.
Dann haben Sie in einer anderen Rolle was ganz anderes gemacht. Sie sind sozusagen mit einem bestimmten Trupp Menschen in die Unterwelt, in die Kanalisation runtergestiegen.
Genau, das war eine Allerheiligen-Sendung. 1. November war ich in der Augsburger Kanalisation, das war auch stark. Ich sag mal, da ist eben der Gedanke Allerheiligen, so unsere Heiligen, die Helden des Alltags. Aha. Und ich sag mal, wir kennen Städte immer nur überirdisch, aber alle Städte, auch Stuttgart, hat ja nochmal unterirdisch genauso eine große Stadt, nämlich das Kanalisationssystem. Und ohne die Kanalisation funktionieren würde, würden die Städte kollabieren. Die sind wichtig.
Klar.
Und gerade als Seelsorger, sage ich mal, kenne ich oft auch, sag mal, das Innere und auch, sagen wir vielleicht auch den Seelenschmutz, der manche Menschen belastet. Und so wie die Kanalisation, diese Kanalarbeiter, die Kanalisation reinigen, so darf ich als Seelsorger auch mithelfen, dass Menschen ihren Seelenschmutz loswerden. Und dann irgendwie, das war so eine Sendung, wo ich sage, eigentlich sind wir Kollegen.
In beiden Fällen, das gilt für die alten Pflegerinnen und Pfleger, wie für die Menschen, die da in der Kanalisation arbeiten. Leute, die für unser Gemeinwesen enorm wichtig ist und längst nicht die gesellschaftliche Achtung erfahren, die ihnen eigentlich zusteht.
Absolut. Deswegen, also die Sendung lebt auch davon, dass ich nicht zu den Reichen, Schönen und Berühmten gehe, sondern eigentlich zu den wahren Helden unserer Gesellschaft.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Seuchen, Epidemien, Pandemien, das waren früher die Probleme der Armen und der ärmsten Länder. Bis zu Corona hat das die reichen und wohlhabenden Staaten ziemlich wenig interessiert. Jetzt ist alles anders. Jetzt wird auch die Arbeit der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, viel intensiver beobachtet und begutachtet. Die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Ilona Kickbusch arbeitet seit 40 Jahren für die WHO. Am Freitag war sie in SWR1 Leute zu Gast bei Nicole Köster.
Die WHO ist eine unheimlich komplizierte Organisation. Sie ist eine Mitgliederorganisation, das heißt, die Mitglieder sind die Mitgliedstaaten, 194 Mitgliedstaaten. Sie muss Standards und Normen erarbeiten, Strategien erarbeiten, die von diesen Mitgliedstaaten akzeptiert werden. Sie müssen also vorgelegt werden. Das heißt, es gibt ganz große diplomatische Verhandlungen darüber, denn jedes Land hat natürlich nationale Interessen. Also ein Alkoholaktionsplan ist natürlich für Länder, die eine große Alkoholindustrie haben, in gewisser Weise von größerem Interesse als solche, die es nicht tun. Und die WHO muss kontinuierlich diese Interessen der Mitgliedsländer balancieren mit der technischen, der wissenschaftlichen Arbeit, die sie verpflichtet ist zu machen.
Wir wollen noch mal auf die aktuelle Kritik schauen, denn die lautet auch, der WHO-Chef, der frühere äthiopische Außen- und Gesundheitsminister, verdanke seine Wahl der Fürsprache der Volksrepublik China. Welche Indizien gibt es dafür?
Dafür gibt es sehr wenig Indizien. Das ist ein Teil der Geopolitik. Tedros war ganz klar der Kandidat der afrikanischen Länder. Es hat noch nie einen afrikanischen Generaldirektor gegeben. Es hat Kandidaten gegeben. Aber das Problem war, dass sich Afrika auch nicht auf einen Kandidaten einigen konnte. Er war dann Kandidat der Afrikanischen Union. Er ist mit einer Mehrheit von ungefähr 2/3 gewählt worden. Es gab 2 andere Kandidaten. Natürlich, China hat auch für Tedros gestimmt, weil China im internationalen Kontext, wie der Geopolitik, sich immer wieder als Entwicklungsland weiterhin noch darstellt und auch immer mit den Entwicklungsländern stimmt, in den meisten Fällen.
Müsste man daran nicht arbeiten, dass dieser Status Entwicklungsland nicht mehr vorherrscht?
Daran wird gearbeitet, zum Beispiel in der Welthandelsorganisation, dass man ja diskutiert, dass dieser Status Entwicklungsland so nicht mehr gilt. Wobei man schon sagen muss, also dieses große Land China hat natürlich Riesenbereiche, wo die Leute noch weiterhin arm sind, die wirklich einem Entwicklungsland entsprechen. Aber wenn Sie die aggregaten Daten anschauen, dann ist das eine Wirtschaftsmacht und eine geopolitische Macht.
Ja, und es heißt ja auch, dass Sie UN-Strukturen versuchen zu unterwandern. Dadurch, dass die USA vor 2 Jahren aus dem Menschenrechtsrat ausgetreten seien, konnte China einen von 5 Plätzen in dem einflussreichen beratenden Ausschuss ergattern, heißt es. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, ich habe gestern mal nachgesehen, 4 der 15 UN-Organisationen werden aktuell von Chinesen geführt. In 7 anderen stellen sie die Vizechefs. Das zeigt doch eine Unverhältnismäßigkeit.
Naja, das zeigt Strategie. Das zeigt Strategie, dass China beschlossen hat, Multilateralismus einerseits ernst zu nehmen und andererseits für sich zu nutzen. Also je mehr sich andere Länder aus dem multilateralen Zusammenarbeit zurückziehen, umso mehr hinterlassen sie eine Lücke. Und das hat China als hundertprozentige Strategie. Sie haben ja auch 10 Jahre lang die Führung der WHO gehabt.
Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Ilona Kickbusch, einer Frau mit einer beeindruckenden internationalen Karriere. Erst Bibliothekarin, dann Politik- und Sozialwissenschaftlerin, Promotion und Habilitation, Professorin in Yale, Gründerin eines Gesundheitszentrums in Genf plus 40 Jahre Beratung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Wenn ich zurückdenke, kann ich doch für mich sagen, ich habe sehr viel bewegt. Ich konnte zugleich wirklich immer wieder selber Entscheidungen treffen und ich war auch risikobereit genug, diese Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl, dass man sagen kann, ja, das hat was in der Welt verändert.
Was war denn vielleicht eine eher schwierige Entscheidung, die Sie getroffen haben, wo Sie länger gezögert haben?
Ja, wo ich länger gezögert habe, als ich wirklich, was ja für manche Leute durchaus ein Endpunkt des Lebenswegs gewesen wäre, also Yale-Professorin zu werden. Das war doch eine ganz gewaltige Ehre auch. Nicht zuletzt, weil ich als Nicht-Medizinerin auch von einem rein medizinischen Gremium auch ausgewählt worden bin. Ja, das bedeutet ja auch nochmal was. Aber dann zu sagen, nein, nach 5, 6 Jahren, das ist doch nicht ganz das Richtige für mich. Diese Art der Hochschule und auch das Leben in dem Land selber mit seinem Rassismus, mit seinen ganz hohen Ungleichheiten, das will ich nicht. Und dann eben da die Entscheidung zu treffen, wirklich sozusagen den Schritt ins Nichts zu machen und zu sagen, ich gehe zurück nach Europa.
Und welche Eigenschaft hat Ihnen bei so schwierigen Aufgabenstellungen und Herausforderungen am ehesten geholfen?
Ja, ich habe schon gesagt, also eine gewisse Risikobereitschaft hat mir geholfen, eine Selbstreflexion, auch ein Gefühl, ich kann mich auf meine Professionalität, auf mein Wissen verlassen und ein Gefühl, dass es immer wieder Leute gibt, die das auch schätzen und nicht zu vernachlässigen, das Wissen zu haben, dass man gute Freunde hat, dass man sozial wirklich unterstützt ist, dass man nicht allein auf der Welt ist. Und diese Verbindung hat eigentlich immer geholfen.
Und bei dem, was Sie machen und gemacht haben, ich glaube, ich kann Ihnen unterstellen, Sie sind ein Workaholic. Und wenn man jetzt so auf die Work-Life-Balance schaut, haben Sie da irgendeine Empfehlung?
Ja, ich glaube, Workaholic sein ist nur gut, wenn es wirklich Spaß macht, ja. Und auch wenn es auch das Arbeiten mit Menschen beinhaltet. Denn für mich ist ja viel von dem, was ich gemacht habe, waren Verhandlungen führen, ist auf Konferenzen, ist mit Leuten zusammenarbeiten, ist Teambildung und so weiter. Es ist ja sozusagen kein Arbeiten in der Isolation. Und viele von diesen Menschen sind dann auch zu Freunden geworden, zu Unterstützern. Auch die Möglichkeit, in diesem Kontext junge Leute zu fördern, besonders junge Frauen zu fördern, war mir wahnsinnig wichtig. Aber es ist eben auch dieses Ziel haben und etwas bewirken zu können. Und ich muss auch sagen, zu bestimmten Lebenszeitpunkten, besonders jetzt, wirklich die Unterstützung von einem Partner zu haben. Und ich habe ja auch einen Sohn. Auch das, also diese Freude, ein Kind zu haben, war immer ganz, ganz wichtig.
Eins gehört. SWR 1.